ARD.
Ey, Moritz.
Till.
Na?
Na, du warst krank, ne?
Ey, ich bin's immer noch. Ich hab die Seuche, Moritz. Es ist so gegen Ende, ne? Mein Körper verlassen die Kräfte. Das ist jetzt,
das
ja,
ist
wir müssen es offen ansprechen. Ich weiß, ja, wir müssen es leider ansprechen, weil es ist ja jetzt hier, also, ich hab auch ein bisschen Angst hier, wenn wir ganz viel über unser Alter reden, ne?
Ja. Also ich bin nicht so alt, ehrlich gesagt.
Da sind wir ganz schnell raus bei Fritz.
Ja, also das muss man sagen, wir sind ja vor allem Jugendprogramm. Unsere Zielgruppe ist ja weiterhin Anfang 20 bis spät, also früh, also Anfang 30 vielleicht noch.
Spätpubertierende, ja.
Ja, jung gebliebene Anfang 30-Jährige.
Ja.
Das darf so nicht rauskommen, ansonsten wechseln wir ganz schnell zu Radio 1.
Nee. Das darf hier gar nicht im Raum stehen, weil wir lieben Fritz und ich finde auch...
Ich gehe nicht weg.
Ich sag mal so... Also ich weiß, also ich darf jetzt hier mal ein offenes Geheimnis ansprechen von Fritz.
Ja, bitte.
Weil theoretisch, das sind hier alles zugängliche Daten. Ich glaube, wie Fritz sich sieht, ist folgendes. Fritz denkt, ja, wir sind ein hipper, cooler Radiosender für Leute von, ja, das geht los bei 12. Ja, also gerade so, wenn du Radio Teddy nicht mehr hörst, dann so 12, 13, 14. Mhm. Mädels ein bisschen früher, wie immer. Und dann bis, 29.
Ja, nee, auch schon so 32. Weil da sind ja auch welche, klar.
Ja, 32 geht auch noch.
Wenn du dafür Fahrrad fährst, durch den Berliner Stadtverkehr, da bleibst du jung.
Richtig. Das war die Ansage aus den 90ern. Jetzt ist die Hörerschaft aber aus den 90ern mitgealtert.
Das sehe ich absolut genauso. Ja.
So, ja. Und deswegen, also da kommen immer mal ein paar dazu und so, klar. Aber das heißt, wir haben hier eine Kernhörerinnenschaft von... Also das sind jetzt meine Daten, ja, das sind jetzt meine Mediadaten von 45. Also das heißt eigentlich, wir sind noch die jungen Hüpfer bei Fritz.
Ja, ich glaube auch, dass die Leute, die Fritz angefangen haben zu hören, als die so alt waren wie die Kernzielgruppe, das sind vor allem die, die dabei geblieben sind. Also jetzt, ich will nicht sagen, dass da nicht auch noch mal neue Leute dazukommen, ne? Da geht hier über Insta und TikTok und falsch, aber lustig, kenne ich ja auch die Daten. Da kommen dann junge Leute mit ran.
Ist so, ne?
Ja. Aber also sagen wir mal so, du darfst ja jetzt die Alten auch nicht vernachlässigen. Also wir sind ja quasi, was wir im Grunde genommen sind, also Talk oder Gast ist das ZDF bei Fritz. Na, dass man sagt, klar, junge Leute, wichtig, immer wichtig, aber die Alten, die musst du ja mitnehmen. Wir sind im Grunde genommen, wir zwei sind der Musikantenstadel für Fritz.
Wir sind der Vorhof zum Altenheim, muss man sagen. Und damit herzlich willkommen zu Talk ohne Gast.
It's Fritz. Talk ohne Gast. Mit Moritz Neumeier und Till Reiners.
Apropos Musikantenstadel, ne?
Ja, ich bin voller Sachen. Ich bin voller Zeug. Hier hat sich richtig Sachen angestapelt jetzt, weil wir haben ja jetzt eine Woche lang nicht aufgenommen. Da haben wir eine Folge genommen, auch eine fantastische Folge, aber eine Live-Folge, die wir schon vorher aufgezeichnet hatten.
Ja.
Deswegen hatten wir quasi eine Woche frei.
Ja.
Und bei mir stapeln sich die Themen. Und bevor du jetzt anfängst, ich hoffe, weil es ist jetzt quasi dazu, darf ich das doch sagen?
Ja, bitte.
Nee,
bitte, mach.
Okay. Es ist nämlich so, weil du gerade gesagt hast, es passt alles so gut, deswegen muss ich das jetzt einmal loswerden. Ich habe jetzt gesehen, es gibt ja jetzt hier überall diese Spotify Wrapped, diese Jahreszusammenfassung, was habt ihr wie oft gehört, bla bla.
Ah, ja, gibt es.
Und im Zuge dessen, genau, ich bin, wie gesagt, ich bin gar nicht mehr bei Spotify, aber ich kriege mal natürlich mit und sogar der Spiegel hatte irgendwie drüber geschrieben, so als Kulturphänomen, wie was ist jetzt gerade in, was nicht, bla bla. Und hat dann so geschrieben, was ist denn die meistgestreamten Künstlerinnen und Künstler und Songs. Und da habe ich vieles, ne? Kannte ich gar nicht mehr.
Ja,
also
das
fünf,
ist klar.
Also 5 von 10 kannte ich nicht. Also war so, also richtig
gar
so.
Nicht.
Den Namen habe ich lese ich hier zum ersten Mal, auch geilerweise im Spiegel. Weißt du, dann weiß er ja schon, was los ist.
Ja, na klar.
Dann ist er schon, dann weiß er, okay, er hat sich jetzt verabschiedet, ist ja in Ordnung. Ne? Ich muss ja nicht mal mit den Kids draußen auf der Straße abhängen. Ist ja alles in Ordnung.
Okay.
Aber deswegen habe ich mir gedacht, für so Halbboomer, wie wir es sind, Moritz, wäre es eigentlich schön, wenn man, also es gibt ja von den Wolter-Zwillingen, gibt es ja den die Show, Erkennst du den Song? Ne? Und das ist zum Beispiel eine Show, da, also ungefragt, also ich bin noch nie dafür angefragt worden. Ne? Aber da sage ich auch, da sage ich hier schon mal direkt grundsätzlich nein, weil ich kann es nicht. Ich kann es gar nicht. Also ich bin keine Bereicherung für diese Show. Das ist ungefähr so wie in einer Geografie-Show. So verhalte ich mich da. Einfach nur so, ah, interessant, ach, das Land gibt es auch.
Ja.
Das ist interessant. Aber jetzt habe ich mir gedacht, es gibt aber ein anderes Spiel und das würde ich gerne mit dir spielen irgendwann mal.
Ja, okay,
das biete ich hier an als große ARD-Show, denn da gehört es auch hin,
da in die ARD, hin,
nämlich, kennst du den Song?
Ja.
Und das ist nicht, erkennst du den Song, sondern kennst du den Song?
Ja.
Und die Idee ist einfach, man hört so einen gemeinsamen Song und beide stehen da so rätseln und sagen,
Nee,
hab ich schon mal gehört. Ja, oder? Also, nee, noch nie. Nee.
Also, ich glaube, bei mir ist das Phänomen, ich lasse eine Generation aus. Also ich merke, ja, ich kenne die Songs, die jetzt da so aktuell sind, gar nicht. Was ich dann aber wieder kenne, ist quasi, und ich überspringe eine Generation, ich kenne die Version, die SpongeBob Schwammkopf daraus macht. Oh, also ich kenne viele von den Pop-Songs, die so gerade in sind, kenne ich gar nicht im Original, sondern nur in der SpongeBob-Schwammkopf-Version.
Wow. Ja, das wäre für mich wirklich nochmal ein Grund, Kinder zu haben, dass ich da diese überhaupt mal so nacharbeite, was da so an mir vorbeigezogen ist damals. Also ja, aber, Schwammkopf, dann Sesamstraße, bin ich auch nicht drin in dem ganzen Kosmos.
Nee, aber da ist man auch gar nicht mehr drin. Also da bin ich auch, da sind auch meine Kinder nicht drin. Die haben nicht die geringste Ahnung, was Sesamstraße ist. Maus, ja. Elefant, okay, aber Sesamstraße.
Ja, siehst du. Aber sowas, ja, aber ich finde irgendwie sowas, es gehört ja dazu. Ich arbeite manchmal so popkulturelle Referenzen nach.
Ja.
Jetzt
Bibi
zum Beispiel,
und Tina und so hörst du jetzt noch manchmal.
Nee, da habe ich jetzt noch nicht rangetraut, sag ich mal.
Ja.
Weil das ist ja einfach nur creepy.
Da brauchst du erstmal Vorkenntnisse auch, ja.
Nee, da musst du ja auch wirklich dich einschließen in dein, also das ist ja wirklich, also das ist ja einfach, also es sieht ja aus wie ein Triebtäter einfach. Das ist ja einfach nur daneben.
Wenn du jetzt mit deinem Auto mit runtergelassenen Scheiben durch Berlin fährst.
Bibi und Tina.
Und Bibi und Tina zu laut hörst.
Ja, wobei.
Das ist erstmal komisch.
Wobei, um Kreuzberg wieder zu befrieden, warum denn nicht? Weißt du, dass man so am Kotti fährt und dann sagt, hier, guck mal
Leute, hier.
Mal ein bisschen Piano.
Mal über Reiten nachgedacht, Leute.
Nee, also das wäre weird. Aber ich fände so diese ganzen Crossman. So, ich habe jetzt aber nachgearbeitet, Zurück in die Zukunft.
Ach Gott, ja, aber das ist ja eine popkulturelle Referenz. Das ist ja Jahrzehnte her.
Ich weiß, ja, und ich habe das aber nie gesehen.
Ach krass, und jetzt hast du es nochmal geguckt.
Ich glaube, das kam raus, als ich geboren wurde.
Ja, das lief. Das Thema war eigentlich schon lange durch, als wir im Alter waren, das zu gucken.
Ja,
und
genau.
Dann hat man aber das nochmal geguckt, weil einige Filme haben so eine zweite Welle nochmal.
Ja, und der ist nicht schlecht gealtert.
Ich habe den, glaube ich,
der ist gar nicht schlecht gealtert.
Ich gesagt, seit 20 Jahren.
Der ist richtig, ich habe den ja jetzt mit meinen Erwachsenenaugen gesehen.
Ja.
Und auch mit meinen, ja, ich sag mal, Filmfreunde-Augen.
Ja.
Also so, und ich habe so richtig gemerkt, oh krass, der ist total gut geschrieben. Also man merkt so total, der ist total dicht.
Mhm.
Also alles, was gesagt wird, ist wichtig, entweder für die Story oder funny.
Mhm, okay, ja.
Also ich finde, ja, eigentlich fast sind wir Stand-Up-Comedians, also würden wir Programme schreiben.
Mhm.
Das heißt, wenn wir es schreiben, ich weiß, du machst es, schreibst es nicht, aber du überlegst
ja, aber klar,
Sachen,
man
ist ja egal. Ne? Wenn wir konzipieren,
das,
wenn wir die konzipieren, dann überlegen wir ja auch bei jedem Satz eigentlich, ist der wichtig oder kann der weg?
Genau.
Oder?
Ja, ist der lustig oder brauche ich den, damit was anderes lustig ist?
Oder brauche ich den?
Ja.
Lustig oder brauche ich den?
Ja.
Das ist die Sache, genau. Ist es jetzt für die Story wichtig? Ist es wichtig für einen Witz?
Mhm.
Oder, und manchmal gibt es Liebhabersätze sozusagen, wo man sich denkt, ja, der ist egal, aber ich finde den gut formuliert oder was weiß ich, den mag ich irgendwie, der ist nur für mich oder der ist fürs Publikum.
Mhm.
Genau. Und genau so hat man das Gefühl, ist auch an diesen Film rangegangen worden.
Ah, okay,
da ist wirklich, also wenn ich den jetzt mit meinen Erwachsenenaugen sehe, ich bin dann jetzt nicht total eingesogen in diese Welt, man merkt auch, also gut, waren die 80er, also, ey, die schneiden anders, ne?
Ja.
Alter.
Ja, das ist auch.
Es gibt eine Szene, der startet mit so gefühlten 5 Minuten, wo einfach nur gefilmt wird, so eine ganz lange Szene, da klingelt ein Wecker und dann ist da so eine komische Apparatur, die irgendwie so Toast macht.
Mhm.
Automatisiert, der Toaster geht dann runter.
Mhm.
Wie heute kennt man das so tausendfach, so,
das war im Grunde genommen das erste
so Domino-Effekt-mäßig.
Ja, genau. Ja.
Weißt du, so, aber geckig, so. Das ist ewig lange, bevor der Film muss. Das wird eben nur, diese Szenerie wird nur gefilmt. So ganz langsam geht die Kamera dann von A nach B und filmt diese Szenerie, dieses große Spielfeld so. Und da habe ich gedacht, boah, das ist wirklich.
Das ist ein Novum gewesen damals.
Ja.
Bei einer anderen Aufmerksamkeitsspanne aber auch.
Wahnsinn, ganz andere Aufmerksamkeitsspanne und aber geil. Also ich war richtig so, also ich saß da und habe gedacht, abgefahren. Und dann habe ich aber auch festgestellt, also ein großer Punkt dieser Story ist, dass er nicht mit seiner Mutter schläft. Das ist auch richtig weird.
Ja,
also weil
daran
der Protagonist reist in die Vergangenheit und lernt da seine Mutter kennen als junge Frau und die steht dann auf ihm. Die küssen sich sogar.
Das ist alles
und dann
nicht
merkt
okay.
sie aber, das ist irgendwie weird. Also, das war, da hab ich auch gedacht, interessant.
Das ist so merkwürdig.
Ne?
Ja.
Ist ein bisschen merkwürdig, ja, aber, ja.
Und ich meine, ich glaube, für damals war es einfach, also das war krass.
Ja, ne? Also wegen der Technik wahrscheinlich oder so, ne?
War ja auch schon krass wegen Ödipus und so. Ne? Mhm. Aber dass du in der Zeit, in diesem prüden amerikanischen Kosmos, dann nochmal thematisierst, dass der Sohn in der Zeit zurückreist und dann seine Mutter heiß findet.
Ach so, das war krass. Das an sich, ja, oder?
Das ist ja einfach doll auch.
Das war krass, ne?
Also es ist auch heute noch krass, bin ich ganz ehrlich.
Ja, er fand die, glaube ich, gar nicht heiß. Sie fand ihn heiß. Aber ja, es war irgendwie, es war auf jeden Fall weird. Ja. Und das war irgendwie, das war auch lange. Das war, also war im Film, also spielte das eine größere Rolle, als es spielen sollte. Aber ja, da haben sich die Macher gedacht, das finden wir witzig, das lassen wir so. Und das war ein Wahnsinnserfolg, der hat gar nicht so viel Geld gekostet, der Film.
Bis heute auch.
Mega Erfolg gewesen. Und alle haben den Typen geliebt. Wie heißt der nochmal? Ist das Michael J. Fox?
Ja, Michael J. Fox.
Ja. Also, hat mich einfach fasziniert. So, und das war irgendwie so eine Zeit, aber man sieht, also ich finde das so spannend, wenn man manchmal noch so Filme sieht, wo man merkt, ach geil, das geht. Also das ist nicht schlecht gealtert. Das nächste, woran ich nicht ranwage, ist dann, also ich gucke dann jetzt erstmal die nächsten Teile, weil es gibt ja auch noch 2 und 3.
2 und 3, klar.
Und Ghostbusters, auch nicht gesehen.
Habe ich auch nie gesehen.
Liste?
Bin ich ganz ehrlich, habe ich auch nie gesehen.
Ja, und das will ich jetzt alles mal nachholen.
Da würde ich fast tippen, nicht so gut gealtert.
Warum denn nicht?
Weil ich glaube, dass das ganz, ganz, ganz viel aus ganz, ganz doll sexistischen Witzen besteht. Ist nur ein Klischee, weiß ich nicht.
Ah, okay.
Aber macht für mich immer so ein bisschen den Anschein.
Okay, ja, das kann sein. Da bei dem Film Zurück in die Zukunft gar nicht. Also kommen Frauen spielen auch eine untergeordnete Rolle, natürlich.
Ja.
Also insofern auch sexistisch, aber jetzt nichts, also keine Lines.
Denkt, ei, ei, ei,
aber keine Lines. Okay. Aber es ist wirklich so ein bisschen so, er reist ja zurück in die, nee, was macht er denn? Also er ist irgendwie in der Vergangenheit gefangen. Ja. Und
man muss dann zurück in
muss
die Zukunft.
Dann zurück wieder in die Gegenwart, also in die von da aus gesehen die Zukunft. Und spricht dann mit dem Professor und der Professor sagt, ja, wieso bleibst du denn nicht einfach hier? Und er sagt, ja, aber ich bin mit jemandem zusammen. Ich bin verliebt.
Ach so, ja, nee, dann.
Das ist der einzige Argument ist, ja gut, aber er ist ja verliebt in eine Frau, also er muss ja dann zurückreisen.
Das geht ja nicht sonst.
Genau. Ja, das dazu.
Oh. Ja, spannend. Ja, es gibt so ein paar Filme, die hat man einfach nicht gesehen, die muss man später nochmal gucken. Das stimmt. Aber ich merke, dass wann immer ich überlege, das zu machen, ich dann doch einen gucke, wo ich denke, ja, also ich gucke viel aus so, genau wie du, aus dem Aspekt von, ist der eigentlich gut gealtert oder nicht?
Mhm. Und dann, ich habe zum Beispiel letztens
nochmal gesehen, Beverly Hills Cop 1.
Ah ja.
Mit Eddie Murphy.
Ja, ja, ja. Und? Das ist wahrscheinlich furchtbar.
Ist
Synchro? Ja, ja, ne? In der Synchro?
Nee, das habe ich nicht geschafft. Ich habe es versucht, da habe ich nicht
ohne Synchro?
Ja, ich habe es dann mal ohne Synchro gesehen.
Im Original? Ja, weil ich finde nämlich die Synchro,
besser.
Also ich habe das noch total im Ohr, diese laute, überdrehte, so hochgepitchte Stimme, Synchronstimme von Eddie Murphy, das war ja Eddie Murphy für uns.
Ja, genau. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt gucke ich mir Eddie Murphy richtig an. Sehr viel besser natürlich, also sehr viel besser als mit der Synchronstimme, weil du denkst, das ist ein richtiger Mensch. Das ist gar nicht so goofy-mäßig albern, wie ich dachte.
Ja, genau, weil das ist so nämlich cartoonhaft sonst, ja genau.
Mhm. Ja, und das ist, es ist ja an vielen Stellen sexistisch und so und ist komisch, aber es, also ich glaube, dass es das, also er ist ja eigentlich Comedian, er ist ja aus unserem Fußvolk, er ist ja eigentlich Stand-Up-Comedian gewesen.
Ja.
Und dass du dem anguckst, dass Stand-Up-Comedians aber dann diesen Film machen, das ist natürlich auch lustig, aber es ist auch schon eine richtige Kriminalgeschichte. Also es war dafür nicht schlecht gemacht, muss ich sagen.
Mhm. Ja, geil, okay. Ja, abgefasst. Ja, das ist, da hätte ich nicht mehr so Bock drauf, weil das soll ja lustig sein.
Ja, ist es natürlich nicht mehr. Also gar nicht mehr lustig.
Ja, genau, und das ist irgendwie, weiß ich gar nicht. Weiß ich gar nicht, wie viel ich da lachen muss.
Nee, also ich fand's richtig geil mit 14.
Ja, ich weiß, genau. Und dann habe ich aber das Gefühl, weil wenn Leute jetzt sozusagen Witze machen, die nicht lustig sind, das ist ja irgendwann, wird's ja unangenehm.
Ja.
Und dann ist es ja, und dieser Wild, der Film versucht ja die ganze Zeit lustig zu sein und man ist dann immer nur so.
Aber also ich glaube, aber ohne
ging's dir nicht so?
Doch, voll. Aber ohne, also ich hatte diesen Retro-Gedanken. Ohne diesen Retro-Gedanken hätte ich, glaube ich, nach 10 Minuten gedacht, ja, das ist ja jetzt Quatsch. Also warum soll ich mir das jetzt angucken? Das kann ich mir nicht ernsthaft angucken. Also du brauchst ja irgendeine andere Verbindung dafür.
Ja, und das Geile finde ich auch, wir sind jetzt in einem Alter, wo, oder auch in Alter und auch Zeit, wo wir jetzt schon so Retro-Erlebnisse haben.
Ja.
Also, ich meine nämlich den neuen Stromberg-Film.
Ja, es gibt einfach einen neuen Stromberg-Film. Hab ich einfach noch nicht gesehen.
Ja, genau, ich auch nicht. Ich will
nur
den aber
gesehen,
auf jeden.
Dass es den gibt.
Ja, aber ehrlich gesagt, also ich freue mich darauf.
Ja.
Ich freue mich einfach nur darauf wie ein Kind. Ich habe da richtig Bock drauf. Ich bin da komplett unkritisch.
Ja.
Weil ich so denke, so, ah ja, das kenne ich von früher. Ja. Das mag ich. Also ich bin eine absolute Basic Bitch, was das angeht. Ja, ich bin genau das Publikum, was man haben will. Ich fress das
ja,
einfach.
Das hab ich habe das jeden Dienstag mit meinem Vater zusammen gesehen. Ja. Erst Stromberg und dann lief mein neuer Freund von Christian Ulm, lief immer danach.
Comedy-Sternstunde in Deutschland, Moritz. Du warst dabei.
Ja, für mich absolut.
Ja, ist doch so.
Es war auf jeden Fall neu. Also man darf es halt nicht vergleichen.
Ja, das war eine neue Form von Humor.
Mit The Office, aber weil das kannte ich ja damals auch nicht, aber es war legendär damals. Gucke ich mir an, bin ich ganz ehrlich.
Ja, oder? Also ich habe da irgendwie Bock drauf. Ja, also ich freue mich auf. Also das ist so lustig, weil das ist jetzt so wie alte Bekannte auf einmal wieder. Mhm. Also ich habe das Gefühl auch, also ich weiß nicht, was er da mit sich gemacht hat, Christoph Maria Herbst, aber ich glaube, er ist vorher ins Kloster gegangen und hat sich gedacht, okay, hat sich ins Spiel geguckt, hat gesagt, ich hasse diese Rolle, ich will es nicht mehr machen, aber für ein Jahr lang bin ich jetzt wieder Stromberg.
Ja, ich glaube, ja.
Und er zieht es so gnadenlos durch.
Ja, ich glaube.
Mit einer Härte, also wirklich, also er ist komplett verschwunden. Es gibt ihn nicht mehr. Es gibt nur noch Bernd Stromberg. Und er macht auch eine Promo-Rutsche mit.
Ja.
Die ist wirklich insane.
Ja.
Also er ist bei McDonald's. Er macht da bei McDonald's als Bernd Stromberg, macht er da...
Ja.
Also das nimmt er mit, wo habe ich ihn noch gesehen? Er ist noch bei irgendeiner krassen Firma, macht er da auch noch Werbung, also es ist wirklich, also wirklich krass. Ja,
ja,
dann hat sich so gedacht, richtig, jetzt nochmal Gas geben.
Ja, irgendwann ist Rente, jetzt mache ich es nochmal alles, ja.
Genau, er hat sich gedacht, das ist der letzte Film, den ich mache, wir machen das jetzt aber richtig, ich mache das nicht mit angezogener Hand, gib mir den McDonald's-Deal, Digga. Ich ziehe das jetzt hier richtig durch.
Ja. Oh. Apropos Musikantenstadel. Hm? Da waren wir nämlich vor 15 Minuten.
Stimmt.
Das wollte ich nämlich noch ganz kurz einen Shoutout. Ich habe kennengelernt Florian Silbereisen.
Nein.
Also.
Ach, nein. Also. Okay. Also. Moment. Nee, Moment. Okay. Oh Gott, ich bin ganz aufgeregt. Moment. Ja. Ja, weil mir jetzt wieder einfällt alles, von dir nämlich, was los war bei dir. Ja. Das ist ja super krass gewesen. Moritz, darf ich das erzählen?
Ich denke ja.
Ja, natürlich.
Ja.
Es gibt manchmal so Fernsehnetzwerktreffen.
Genau.
Da war ich auch schon. So, das gibt's vom ZDF, gibt's aber auch von der ARD.
Ja, genau. Das gab's jetzt zum ersten Mal. Genau.
Ne? Also genau, ARD zum ersten Mal, genau. Aber das ist so ganz, also es ist eigentlich ein, ich sag mal, Vernetzungstreffen von, wenn ich es richtig verstanden habe, Talents, Produzenten und Senderverantwortlichen, richtig?
Genau, es ist quasi aber gemünzt auf, die treffen sich alle Menschen, die in der ARD für Unterhaltung stehen. Ne? Also, dass darunter fällt Comedy natürlich, darunter fällt.
Und da war gar keiner. Nee,
Quiz und sowas. Ja, Quiz ist auch gelautet so. Und dann natürlich diese großen Samstagabendshows, ne? Also Klein gegen Groß und sowas, diese ganzen Rosen, Riesen, verstehen Sie Spaß, die Riesenkracher. Und dazu, die Leute waren eingeladen und dann natürlich von allen Sendern die jeweils Verantwortlichen für die Unterhaltung und dann die von der ARD. Und dann, also es ist das erste Mal, dass wirklich diese ganzen Unterhaltungschefs und Chefinnen, dass die zusammenkommen in so einem Raum. Genau, das war.
Genau. Nochmal was Besonderes natürlich bei der ARD, weil es da so viele Anstalten gibt, bla bla bla.
Klar.
Genau. Und ich kenne es nämlich auch vom ZDF und ich will jetzt einfach dieses Setting erstmal beschreiben, weil jetzt müssen wir jetzt erstmal diese Bubble und dann Moritz trifft auf diese Bubble, ja. Mhm. Das finde ich ja fantastisch alles. So, also, das ist ja schon für mich eine Herausforderung. Da wurde mir gesagt vor 2-3 Jahren, das war so eine ZDF-Sache, Till, dann musst du da sein. Mhm. Und ich habe gesagt, okay, was soll ich da machen? Also hat Robert gesagt, unser Manager, Till, da gehst du hin, da trinkst du Sekt. Er hat gesagt, Sekt trinken, das klingt sehr gut, aber sind ja nur Leute, die ich gar nicht kenne.
Ja.
Und dann hat er gesagt, ja, das ist die Herausforderung.
Das ist,
die lernst du alle kennen.
Ja, das ist erstmal die Regel hier.
Das ist gut. Und dann bin ich wirklich dann glücklicherweise von meiner Intendantin, immer noch meine Intendantin sagt, ja, die nämlich der Dreisat-Intendantin, Nathalie hat mich an die Hand genommen und gesagt, wen willst du kennenlernen? Habe ich gesagt, alle. Und mit alle meine ich die schön weit oben. Ich will heute lerne ich die Spitze. Ich will den mal in, und dann habe ich gesagt, Ziel des Abends ist, ich will den Intendanten die Hand schütteln.
Ja,
also okay. Das kriegen wir hin. Habe ich auch alles gemacht und also dadurch, dass ich das wie so ein Jump'n'Run mir so ausgedacht habe, weißt du, wie so, Level für Level, da kommt ein Unterhaltungschef und dann hier der Chef nochmal und dann der Programmdirektor und so. Das ist so, ging so peu à peu nach oben sozusagen, fand ich das irgendwie ganz so wie eine Challenge für mich. Jetzt müssen wir uns vorstellen. Moritz Neumeier, a.k.a., ja, also ich tausche jetzt die Barfußschuhe gegen Pumps. Ich zieh mir die feine Hose an, die hat nur zwei Flecken.
Ja,
ja,
und nur hinten.
So, nur hinten sieht man nicht, ja, so. Und du musst jetzt, so, du weißt, es ist ein Haifischbecken eigentlich, sozusagen. Also, die sind ja bestimmt alle nett, bla, bla, bla. Mhm. Ganz normal halt. Aber für dich natürlich eine Haifischbecken-Situation, weil du musst jetzt, du wirst jetzt ausgesaugt von Menschen. 3 Stunden lang wird deine Energie ausgesaugt, mhm. weil du eigentlich gar nicht so ein Typ bist, der jetzt so von sich aus sagt, tollen Menschen, die muss ich neu kennenlernen.
Ja.
Du bist in der Smalltalk-Hölle. So, du bist in der absoluten Smalltalk-Hölle. Ja. Musst du sein. So, weil du, genau, jetzt sag mal, warum bist du denn da überhaupt gewesen, Moritz? Was war denn da so der Hintergrund? Was war denn dein Kalkül eigentlich?
Der Aufhänger war, also eingeladen wurde ich natürlich von meiner Intendantin, von der ARD Mediathek, ne, die Zuständige für den RBB, mhm. Die Unterhaltungschefin. Und da wurde ich natürlich eingeladen, weil, falsch, aber anders lustig, läuft in der ARD Mediathek. Das läuft unter der Rubrik Unterhaltung. Es scheint wohl recht witzig gemeint zu sein. Und deswegen wurde ich da eingeladen für, naja, jeder Sender bringt auch so ein bisschen die eigenen Leute mit, ne? Und zwar die, wo man sagt, naja, guck mal, die mit denen wollen wir in Zukunft auch noch bestimmt was machen. ARD bedeutet ja auch, alles, was man macht, da ist ja cool, wenn andere Sender noch dazukommen, also weil dann ist es günstiger und es ist auch einfach besser für die Promo und es ist alles ein bisschen größer. Deswegen falsch, aber anders lustig, läuft vom RBB aus, aber daran beteiligt ist auch noch der WDR und der NDR. So. Das heißt, dann sagt man in Zukunft, der bin ja quasi für alle drei da. Und jetzt ist dann die Frage, was kommt denn danach und wie kann man dann die Zukunft planen? Was ist das Nächste, was man da machen möchte? Und dafür bin ich dann da, um quasi Werbung zu machen dafür, dass man mir irgendwann nochmal eine neue Sendung gibt. Ne? Also mein, weil ich mache falsch, aber lustig.
Mit möglichst vielen Sendern. Das heißt, du musst auch möglichst viele Anstalten, also du hast gerade hier, ich bin der Typ von falsch, aber lustig. Und wenn ihr Bock habt, nochmal auf ein neues Projekt mit mir.
Im Grunde genommen das, ja. Aber das dann machst du so, natürlich versteckt. Ne? Also, weil das ist ja alles, man ist ja erstmal zum Socializen und lernt die erstmal nur kennen. Aber der Subtext muss ja immer sein, hier, ne, wenn es irgendwann darum geht, dass ich mir so eine Sendung machen möchte, ne? Weil ich mache falsch, aber lustig, da fangen die Leute an, dann wachsen die reine falsch, aber anders lustig. Und jetzt wachsen da ja die ersten schon raus. Wo wachsen die denn hin?
Ja, genau.
Am liebsten ja in eurer Sendegebiet, nicht wahr? Hallo. Das ist viel meine Aufgabe gewesen. Und das war gar nicht so schwer tatsächlich. Also ich habe erst gedacht, oh Gott, das wird ja alles furchtbar und alles ganz furchtbar. Aber die Leute haben einem das sehr leicht gemacht.
Ja, ne? Die haben ja Bock auf dich. Das ist ja das Tolle.
Erstens, ja. Und dass die Idee war, naja, das ist ja vor allem unangenehm, weil alle Leute von den Sendern, die kennen sich ja schon.
Ja.
So, wen ja die Leute nicht kennt oder wer die Leute nicht kennt, sind ja die Talents quasi, wie du sie genannt hast. Ne? Also die Leute aus den einzelnen Sendern, die dann kommen.
So reden
die, die KünstlerInnen. So. Und deswegen hat man sich gedacht, naja, da zeigen wir erstmal so einen kurzen Film, welcher überhaupt heute da ist, was wir für Flaggschiffe haben, wer der überhaupt in der Unterhaltung da zu sehen ist. Und dann gibt es so ein kleines Panel, wo die Menschen dann nach vorne kommen in Gruppen nach dem Foto machen nochmal kurz so befragt werden mit Mikrofonen.
Wirklich? Und Moment. Ach, das.
Damit du das Ganze als Bühne behandeln kannst.
Na, das ist ja ganz gut. Da bist du ja
gemacht,
nicht, da bist
sehr
ja nicht, also da bist ja, dann hast du ja jetzt nicht Schweißausbrüche bekommen, wahrscheinlich.
Ja, genau, das war völlig okay.
Sozusagen gewohntes Umfeld, weil du hast ja, das ist ja nämlich der Trick, dass man Leuten ein Mikrofon gibt. Das können wir ja. Sondern, das Schwierige ist ja, und auch für mich unangenehm ist ja, sich das Mikro nehmen. Mhm. Ne? Also sozusagen in einer Gruppe, in einer großen Gruppe zu sagen, hallo, hier, ich will auch mal was sagen. Das ist unangenehm.
Gar nicht.
Ja, genau.
Aber das hat sehr geholfen. Geil. Vor allem, weil du da erstmal dann diesen Kreis hattest von Leuten, die ja alle quasi außerhalb von diesen Senderleuten gearbeitet haben. Also dann standst du da und ich hatte zum Glück schon viele Anknüpfungspunkte. Weiß nicht, Ina Müller war da, die kenne ich ja nun auch schon.
Ja.
Caroline Kebekus war da, die kann ich nun auch schon. Bernhard Hohecker.
Das ist das Geile, ne? Man kennt dann doch mehr, als man denkt.
Kai Pflaume.
Ja, siehst du, genau. Ja. Es ist dann gar nicht mehr so, genau. Oder? Du hast auch gedacht, ach krass, ich kenne ja ganz schön viele, oder?
Ja. Barbara Schöneberger, ja. Ja, genau, dann ist, ach Gott, da hat man ja schon mal so einen Anknüpfungspunkt.
Ja, genau.
Und die haben sich natürlich auch bemüht, so zu tun, als gehöre ich zu diesem Kreis, was ja gar nicht der Fall ist.
Ja.
Aber es war sofort klar, komm, du gehörst ja jetzt hierher. So. Und dann neu kennengelernt.
Ja, es ist so ein bisschen so, als wenn wir bei der Fritz-Weihnachtsparty sind. Wir sind ja auch nie im Fritz-Sender, aber wir sind also Teil davon und die freuen sich dann auch immer, wenn man da ist. So halt.
Ja, und Leute haben sich sehr bemüht, dich fühlen zu lassen, du gehörst ja jetzt hier auch dazu.
Ja.
So, neu kennengelernt, Wotan Wilke Möhrike.
Moment. Wotan Wilke Möhrike, oder?
Für mich Möhrike.
Ist okay.
Wie der Dichter.
Ja, okay. Ja.
Wotan Wilke Möhrike, der Eltens Platz ja übergenommen hat bei, wer weiß denn sowas?
Ja.
Fantastischer Mann.
Sehr gut.
Einfach nur ein fantastischer, bodenständiger Mann. Und für mich, also, dann Florian Silbereisen war da.
Ja, und wie bist du dann, du musst erstmal nochmal, ich muss alles nacheinander abhandeln. Diese Bühnensituation, das habe ich gar nicht so richtig verstanden. Ich stelle mir das vor wie in einem Kino und dann müssen nach und nach Leute auftreten auf dieser Bühne, oder wie ist das?
Ja, genau, da ist dann der Chef von dem Ganzen, der ARD-Koordinator, das ist der Chef einfach. Und der macht dann, moderiert dann das durch.
Ja, wer ist denn der ARD-Koordinator? Ich dachte, das wäre...
Das ist soweit erstmal geheim. Das darf man so nicht veröffentlichen.
Ach so, okay.
Nein, ich weiß, also es gibt den Namen. Ich weiß nicht, ob ich seinen, ich will nicht seinen Namen nennen, weil ich weiß nicht, ob er das
Florian,
will.
Hast du bestimmt auch getroffen.
Nee, der war nicht da. Der ist ja nicht zuständig für Unterhaltung. Es geht nur um Unterhaltung.
Ach, es ging nur um Unterhaltung. Ach so, verstehe.
Nur um Unterhaltung.
Okay, alles klar.
Ja.
Und, ach so, dann war das der Koordinator der Unterhaltung wahrscheinlich.
Genau. Und dann gibt es so vier Panels. Also da kommen dann erstmal kamen die Comedy-Leute, kamen dahin. Also Ina Müller, Caroline Kebekus, Fred Costea war da, ich war da.
Nee, Moritz, du musst mir das für Dumme jetzt beschreiben.
Genau. Und wir vier müssen dann auf die Bühne. Wir vier müssen auf die Bühne. Und dann stellt er uns jeweils eine Frage. Das ist ja so eine Sache. Ne?
Zum Beispiel?
Naja, sowas wie, in der Caroline Kebekus Show, da geht's ja auch viel um Caroline Kebekus. Nicht wahr? Und dann kann sie was dazu sagen. So, und bei mir war die Frage, naja, das ist ja ganz schön großer Wechsel von YouTube hin zur Mediathek. Wie war das denn überhaupt? Das war dann meine Frage.
Ah, super. Okay.
So. Also immer nur so eine Frage. Geht auch richtig schnell. So, und dann ist es, klasse, hier, das sind die vier, toll, super, runter.
Das ist natürlich super, weil dann haben dich alle mal gesehen.
Genau.
Dann mussten alle, ach, das ist der nochmal.
Ja, genau.
Also, genau.
Ja.
Okay, das ist ja fantastisch.
Und das gab's
dann
viermal.
Und mit wem warst du da auf dem Panel? Mit Caro und mit?
Naja, mit, genau, Ina Müller, Caro und Fred Costea.
Ah ja, fantastisch.
Genau. Ja. Das war super. Ja, sehr gut. So, und dann mussten wir alle runter, dann kamen die ganzen Quiz-Leute da auf die Bühne. Dann wurden die da nochmal ein paar Sachen gefragt. Dann sind die runter, dann kam, okay, klar, dann kam Michael Kessler. Weil Werwolf, großer Erfolg. Kann man sich angucken in der ARD-Mediathek, ne? Das spielt Werwolf, Reality-Show. Das war der meistgehörteste Satz auf diesem ganzen, in allen Konversationen war, krass, dass wir das auch hinkriegen. Also krass, dass die ARD-Mediathek tatsächlich auch eine Reality-Show macht, die absurd viel geguckt wird.
Ach krass, das wusste ich gar nicht.
Das war für alle erstaunlich, wie erfolgreich das war. Weil man irgendwie dachte, oh, trauen die Leute einem das zu, ne? Weil die Leute gucken Reality-Shows ja woanders und nicht an der ARD. Supergeil. Und dann als letztes das große Samstagabend-Panel. Ne? Weil es gibt ja so Flaggschiffe, Samstagabend, 20.15 Uhr. Und da war dann klar, Kai Pflaume war da mit wer groß gegen klein. Barbara Schöneberger war da wegen
Verstehen
Sie Spaß.
Sendungen.
Genau.
Ja.
Und dann Florian Silbereisen natürlich für den Schlager.
Ja.
Und ja, Wahnsinn.
Was ist so, dann, wie hast du Florian Silbereisen kennengelernt?
Ehrlich gesagt hat danach meinte Barbara Schöneberger, ich will jetzt rausgehen, will jemand rauchen. Ne? Sie raucht eigentlich gar nicht, aber sie wollte jetzt einfach raus, weil es war sehr klein und sehr stickig in diesem Raum. Und dann meinten, ehrlich gesagt, alle Künstlerinnen sofort, ja, ich komme auch mit. Die meisten haben gar nicht geraucht eigentlich, aber dann sind wir alle raus. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist meine Chance. Ich bin eigentlich nicht so, ne? Aber ja, da gehe ich jetzt mit und habe mich da einfach mit dazugestellt zu Barbara Schöneberger und Florian Silbereisen und Wotan und so. Ich gedacht, ja, dann stelle ich mich jetzt, als würde ich dir dazu passen.
Ja, ist doch richtig so.
Ja.
Ist ja absolut richtig. Und wie hast du dann das Gespräch eröffnet, Moritz?
Gar nicht. Die haben das Gespräch eröffnet und ich habe zwischendurch auch versucht, was zu sagen und habe mich getraut,
dann
zu sagen, oh, ja, genau, so ist das, ja.
Und hat Florian Silbereisen, was hat er für einen Eindruck gemacht auf dich?
Einer der nettesten Menschen, die ich je in meinem Leben kennengelernt habe.
Sehr nett, ne?
Ja. Also es gibt auch noch so Leute, die sind nett und da weißt du, okay, aber für die ist ja klar, ich muss ja nett sein, weil das gehört zu meiner Außenwahrnehmung, dass ich nett bin. Bei ihm gar nicht. Das ist einfach ein grundsolider, netter Mann. Er ist am längsten geblieben, weil er natürlich auch in Köln geschlafen hat und wir alle im Hotel waren. Und ich muss sagen, den ganzen Abend, durchgängig, ein interessierter, netter, bodenständiger Mann. Dafür, wie absurd erfolgreich, groß und reich der Mann auch sein muss. Wahnsinn. Und dann, was ich bewundern fand, war, wie sehr der das geschafft hat, alle um sich rum, also dafür zu sorgen, dass die ganze Gruppe sich auf Augenhöhe bewegt. Ne? Weil das ist ja, also die normale Hierarchie ist ja, Florian Silbereisen ist ja schon ein ganz schönes Stück über allen anderen Leuten in der Unterhaltungsindustrie. Und zu schaffen, dass alle das Gefühl haben, nee, wir sind ja eigentlich hier. Wir beide machen ja hier eigentlich Unterhaltung. Das ist ja, eigentlich sind wir ja, wir machen ja das Gleiche am Ende. Das ist ja seine Aufgabe, dieses Gefühl zu produzieren. Und das hat er hervorragend geschafft, muss ich sagen. Wahnsinn.
Ja, das ist, es stand wirklich nicht auf meiner Bingo-Karte noch, dass du dieses Jahr noch mit Florian Silbereisen abhängst.
Nee.
Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Nee. Es war auch jetzt kein Teil unserer Vorsätzchen, aber, aber wäre es das gewesen, hätte ich die Aufgabe erfüllt, sag ich mal.
Also ich stelle mir schon die Situation vor, wo du mir irgendwann Florian Silbereisen vor. Wobei, wir haben uns einmal kennengelernt, aber ich glaube, das war so flüchtig, ich weiß nicht, ob er sich an mich erinnert. Das war bei der Goldenen Henne, da hat er zusammen moderiert mit Kai Pflaume.
Er wird behaupten,
und,
ja.
Und Da haben wir uns mal so nett hier irgendwie die Hand geschüttelt, aber ja, vielleicht ja. Wahrscheinlich ja. Erinnert er sich sogar, ne?
Wahrscheinlich ja, der bist so.
Ja, Moritz, das großer freut mich Fan. Ja. Also, das großer ist Fan. Wie, und wie war es dann jetzt? Also, man darf ja jetzt wahrscheinlich nicht, man darf jetzt wahrscheinlich nicht drüber reden, oder weiß ich nicht, aber gibt's da jetzt, hast du da jetzt schon Sachen einstielen können?
Naja, es ist ja nicht so, dass dir an dem Abend dann jemand eine Sendung verspricht oder sowas. Ich glaube, es geht eher darum zu sagen, ey, guck mal, ich bin hier, ich habe so viel Interesse, dass ich extra 6 Stunden nach Köln fahre, dann hier bin und dann 6 Stunden nach Hause wieder fahre und einfach einmal zu zeigen, guck mal, ich bin ja der ganzen Sache verbunden, großer Fan der ARD und würde da gerne auch noch mehr machen. Und ob das jetzt am Ende passiert oder nicht, ja, das weiß ich auch nicht. Aber ich habe mit vielen Menschen gesprochen, die so ein bisschen verstanden haben, was wir da machen und auch so ein bisschen den richtigen Blick darauf hatten, zu sagen, naja, das, was ihr da macht in der Mediathek, das ist jetzt ja Klicks und sowas, ne? Das ist ja völlig zweitrangig. Also unsere Aufgabe ist es ja, neue Comedians oder Comedians, die die ARD sonst nicht auf dem Schirm hätte, in den ARD-Kosmos zu bringen, damit die merken, ah krass, guck mal, die Leute von Falsch aber lustig, Falsch aber anders lustig, die kann man auch noch hierfür benutzen und dafür benutzen und vielleicht sind sie da noch irgendwie cool. Vielleicht können noch mal ein paar zu Extra 3 oder was auch immer. Und das heißt, was wir im Grunde genommen sind, ist ja, wir sind ja Talentscouts für die ARD-Mediathek oder für den ganzen ARD-Kosmos. Und jetzt ist die Frage, naja, aber wo wachsen diese Leute hin? Und da würde ich gerne noch eine weitere Sendung machen.
Ey, Moritz, wenn du das so erzählst, ne?
Ja.
Ich erkenne dich gar nicht mehr wieder.
Ich mich auch nicht.
Du bist anders geworden. Du hast dich verändert, Moritz.
Ja, unser Agent auch
nicht. Bist ein Business-Typ geworden auf einmal.
Ja, ich habe mir richtig, oder? Ich habe mir ein Hemd angezogen, ich habe das gebügelt, ich habe hier mit allen socialized, ich habe mir richtig eine Strichliste gemacht beim Reinkommen von, ja, okay, das ist, ich muss hier mit all diesen Leuten einmal reden. Und dann habe ich das gemacht. Aber wir haben es auch wirklich, ganz ja alle sehr leicht gemacht, muss man sagen. Also es waren ja immer Gespräche, wo die Leute sofort so getan haben, als wüssten sie, wer ich bin. Und dann hätte man ja, da sofort, also die haben alle so getan, als hätten wir uns ja eigentlich schon ein paar Mal unterhalten und würden jetzt da anknüpfen. Deswegen muss ich sagen, ARD ist für mich, ist meine Welt.
ARD auf die Eins.
ARD auf die Eins.
Wie hat sich denn da eigentlich Fred geschlagen?
Naja, für Fred, also.
Also, der war ja dein Wingman, war, oder nicht? Ich stelle mir den sehr gut als Wingman vor. So als jemand, der so.
Ja, der war ja quasi.
Oder wo war der?
Naja, da war ja ein bisschen wie ich ganz früher noch, ne? Also.
Ja.
Ich glaube, der hatte ja mehr dieses Gefühl auch noch von, naja, also ich kenne ja noch weniger Leute. Ich habe ja auch weniger Anknüpfungspunkte. Ich habe auch ein bisschen weniger das Gefühl, dass die Leute wissen, wer ich genau bin. Und naja, der kann ja einfach gut mit Leuten, muss man sagen, ne? Also der hatte
das
ja
habe
einfach,
ich nämlich auch gedacht, ja.
Der musste so ein bisschen auftauen am Anfang und so ein bisschen diese fuck it, scheißegal Mentalität mehr drin haben und dieses, der, jetzt gehe ich da rüber, jetzt spreche ich die mal an da. Aber ich muss sagen, ich glaube, der hat das am Ende, hat er auch mit richtig vielen Leuten da gesprochen.
Ach, geil. Das heißt, ihr wart aber die ganze Zeit nicht, ihr wart nicht die ganze Zeit zusammen.
Wir waren nicht die ganze Zeit zusammen, nee, wir haben auch, und da war natürlich auch noch, da waren auch noch ProduzentInnen, ne? Also die großen Produktionsfirmen haben wir da irgendwie Leute dahin geschickt, die wir natürlich auch die meisten mittlerweile kennen. Und dann einige auch noch Leute aus dem Team, die ich liebe, die da waren, die ich da quasi wieder getroffen habe, die Fred dann da kennengelernt hat. Und die haben sich da alle richtig gut verstanden. Also Fred hat sich auch richtig gut verstanden mit der Leute, mit der Ebene, nicht nur mit denen, die entscheiden, sondern mit denen, die nachher auch machen.
Das ist gut.
Das waren seine Leute, glaube ich.
Ja, das ist gut. Das ist immer gut.
Ja, ja, du musst die Macher auch kennenlernen, das ist klar.
Ja, das ist ja wirklich so. Ja, ist halt, also alles andere ist, also ich freue mich dann auch immer, wenn ich dann nochmal irgendwie die, weil das habe ich auch irgendwann gemerkt, so zum Beispiel die Tonleute und auch Kameraleute, die sind ja wirklich dann überall.
Ja.
Also die sind ja in allen Produktionen. Also es ist irgendwie gut, wenn man sich kennt und so und manchmal vor allem so an einen der Anfänge, sag ich mal, so nach 2-3 Jahren, wird man, wenn man dann in so komische Sendungen oder, ne, also in so Sendungen eingeladen ist, wo man jetzt nicht so direkt zu Hause ist, ne? Ich sag mal nur so, was war denn mal?
Quiz
Olymp. Also eine der absurdesten Sachen, wo ich war so, da musste man so Sachen buchstabieren, ne? Der große Deutschtest, genau.
Ja, gut.
RTL-Universum. Da bin ich ja jetzt nicht jeden Tag. Und dann merke ich aber, ach krass. Da ist einfach der Tonmann von der Heute-Show und da ist irgendwie ein Kameramann von, weiß ich nicht, von Falsch, aber anders lustig oder so. Weiß ich.
Genau,
also
klar.
Irgendwie so. Und ich denke, ach, abgefahren.
Krass,
also, und da finde ich eben ganz schön, dass man so hinter den Kulissen so Leute hat, wo man sich so zu Hause fühlt, weil man die halt kennt.
Hilfreich. Ja, das ist sehr hilfreich, auf jeden Fall. Haben wir das, das für dieses Jahr auch wieder abgearbeitet, dass ich da definitiv noch aus mir rausgegangen bin und was Neues gemacht habe. Apropos Wahnsinn. Liste für dieses Jahr.
Ja.
Till,
ja,
wir haben Dezember. Wir haben das ganze Jahr über uns Vorsätze gemacht für 2025. Es gibt jetzt relativ oft die Rückmeldung, ob wir die nicht noch einmal durchgehen können. Und vor allem dürfen wir nicht vergessen, unsere 360-Grad-Vorsätzchen für das Jahr 2026 den Leuten mitzuteilen, damit sie sich innerlich schon mal darauf vorbereiten können, was sie nächstes Jahr zu tun haben.
Ich würde erstmal nochmal sagen, wir müssen nochmal nachreichen, ne? Also ich glaube, wir hatten jetzt ein paar Monate, ich weiß nicht ab wann, aber ein paar Monate haben wir noch gar nicht besprochen.
Wir haben im Januar 10 Dinge weggeschmissen. Das haben wir gemacht.
Achso, wir gehen nochmal ganz durch. Ja, ist okay.
Genau. Januar, im Februar waren wir einmal im Schwimmbad oder in der Sauna. Das haben wir auch gemacht.
Ja.
Im März haben wir diese eine Sache ausprobiert, die wir immer schon mal ausprobieren wollten. Haben wir gemacht. Im April haben wir etwas betrauert. Ne? Wir haben uns verabschiedet und haben das akzeptiert. Im Mai haben wir 20 bis 30 Minuten auf einer Wiese gelegen.
Ja.
Das war für dich natürlich schwieriger als für mich. Ich habe das sowieso jeden Tag gemacht, aber auch eine Aufgabe, die du im Park erledigt hast. Im Juni haben wir jemandem gesagt, dass wir die Person mögen. Haben wir auch gemacht. Im Juli haben wir einen Tag komplett ohne Medien, also kein Buch, kein Handy, kein Laptop, kein Tablet, kein Fernsehen verbracht. Haben wir das gemacht?
Ja. Weiß ich nicht, Moritz. Kann sein, dass ich da gar nicht so gut drin war. Im Juli oder was?
Ja, ich hatte da Urlaub, aber ich glaube, und ich habe auch das mit den Medien, aber ich glaube, ich habe das mit dem Buch, ich habe schon jeden Tag gelesen, da muss ich ganz ehrlich sein.
Moritz, ich hatte Sendung, was soll ich machen?
Ja gut, das ist was anderes.
Nicht, ist wirklich verrückt, wenn du dann eine Sendung machst und dann sagst, nee, aber ich möchte hier mit Medien sonst gar nichts zu tun haben.
Ja, das
wenn
geht
du in dem
nicht.
Medium arbeitest.
Ja, das geht nicht, das stimmt. Im August haben wir etwas aus unserer Kindheit aufleben lassen und das haben wir noch nicht erzählt, glaube ich, was wir gemacht haben im August.
Etwas aus unserer Kindheit aufleben lassen?
Ja. Ich war zum Beispiel auf einem Trampolinkissen.
Wow.
Also nicht ein Trampolin, sondern das gab es früher auch immer in Dänemark bei uns auf dem Campingplatz, so ein riesiges Gummiding, das so aufgepustet wird und was dann quasi wie so ein gewaltig großes Trampolin ist, wo sich auf jeden Fall einmal am Tag jemand wehtut. Da war ich mit meinen Kindern nochmal drauf und hatte dann
einfacher für dich.
Eine Woche Rückenschmerzen. Weil Trampolinspringen einfach so, das geht ja nicht mehr. Das geht ja nur noch bei der jungen Zielgruppe.
Ja, also Trampolinspringen kann ich mir auch gar nicht mehr, also, aber ich war da nie so ein großer Fan von, also beziehungsweise ich fand Trampolinspringen, ich habe das dann schon auch gemacht, pflichtschuldig als Kind, wie man das so machen muss, also man kriegt ja als Kind schon früh mit, aber ich muss das hier genießen.
Man muss wohl hier Trampolinspringen.
Die Kindheit.
Ja.
Ja. Und dann muss man da so ausgelassen sein und ich habe das immer so 3 Minuten simuliert.
Mhm.
Also 3 Minuten hatte ich auch irgendwie Spaß, aber das ist ja schnell erklärt, so ein Trampolin.
Ja,
also man
das
springt
Prinzip
dann
wird
höher
schnell
als,
klar.
Das Prinzip wird schnell klar.
Ja.
Und dann ist es auch sofort langweilig.
Ja, wenn du dann selbst, du musstest dann anfangen, so Tricks zu machen, ne? Also so Schraube, Seil und so.
Richtig. Und dann ist es geil, dann ist es natürlich ultra geil, aber da habe ich mich nie getraut.
Aber wenn du das nicht machst, dann ist das Prinzip sehr schnell erschöpft, muss man sagen.
Ja. Also da Kindheit aufleben lassen, muss ich dir ehrlich sagen, ich war mal auf einem Boot. Ich war im Sommer auf dem Boot.
Ja. Und warst du als Kind auf dem Boot auch?
Nee. Ja. Nee, ich weiß gar nicht, aber irgendwie kam mir das so vor, aber kennst du es manchmal denkt man sich so, erzählt man sich seine Kindheit nochmal neu.
Ja, du hattest ja dieses eine Erlebnis auf dem Boot. Und das hast du nochmal aufgenommen.
Das war jetzt nicht so ein krasses Boot. Es war so ein ganz kleines Boot.
Ja, okay.
Aber da war ich mal drauf.
Ja. Gut, im September haben wir eine neue kulinarische Sache ausprobiert. Habe ich auch. Bei mir war's Bratapfel. Habe ich als Kind,
Wow.
Habe ich nie. Meine Schwester hat das mal gemocht, aber ich fand damals diese Idee von, das ist ja einfach nur ein heißer Apfel.
Ja.
Ja, dann ist da so Zimt drauf und sowas. Ja, Bratapfel für mich, klassisch wie Götterspeise. Eigentlich ist nur die Vanillesoße geil. Also ich habe es jetzt gemacht, weil meine Kinder das auch wollten. Ja, aber es ist halt einfach ein heißer Apfel. Mehr ist
das
einfach
so geil.
Nicht. Ja, habe ich gar nicht gekriegt.
Ich habe so Schokolade aus Modena probiert. Die ist erst nachträglich gezuckert. Die schmeckt deswegen sehr anders.
Mhm.
Das mochte ich sehr gerne.
Mhm.
Kann ich nur empfehlen.
Ah, okay. Im Oktober war unser Plan, dass wir ein Feuer machen oder 10 Kerzen an, falls man in der Stadt wohnt.
Im Oktober?
Ja.
Habe ich gemacht. Ja, habe ich gemacht. Ich habe es mir richtig gemütlich gemacht. Habe ich mir so Kerzen angezündet, als der Herbst da vor der Tür stand, ne?
Ja, genau.
Ja, genau.
Ja, ist für mich einfach, wir machen, wann immer meine Frau am Donnerstag Nacht zurückkommt, machen wir nochmal ein Feuer an, damit wir draußen sitzen können Und
Hexenverbrennung?
Ja, mit den Kindern mache ich sowieso zweimal die Woche Feuer. Also Feuer ist hier ein durchziehendes Thema. Im November.
Aber sonst im Dorf macht er viel Hexenverbrennung wahrscheinlich, deswegen sowieso, oder?
Hat wir sind so ein progressives Dorf, wir machen auch Hexerverbrennungen. Ja. Also hier werden HexerInnen verbrannt.
HexerInnen-Verbrennung.
Ja, das ist hier gar nicht, geht gar nicht um Geschlecht, es geht nur um Leute, die Katzen haben.
Die bösen Blick haben.
Ja, im November wollten wir eine kleine neue Sache lernen. Hab ich auch.
Ja, was denn?
Ich habe, weil ich ja dann jetzt alleine zu Hause bin, musste ich die Cellonoten beziehungsweise die Griffe der Noten auf dem Cello lernen. Also weil meine Tochter spielt Cello und jetzt muss ich das mit ihr üben. Ja. Und da habe ich gemerkt, naja, auf Klavier, Gitarre, das kann ja alles, das ist alles kein Ding. Aber dann einmal zu gucken, ja, okay, aber wie transponiert sich denn dieses Notenbild auf dieses Griffbrett? Das habe ich neu gelernt.
Super, abgefahren. Ja, da habe ich auch was gelernt. Ich habe jetzt GötterInnen.
Ja.
Die schaffe ich mir gerade drauf.
GötterInnen? Was für
also
welche
griechische.
Richtung? Griechische.
Griechische beziehungsweise römische Mythologie.
Aha.
Da habe ich jetzt so ein. Weil man weiß Apollo. Ja immer so, ja, also Apollo und weiß ich nicht, Jupiter und man kriegt so ein paar hin. Ah ja, Zeus war der Chef.
Europa
okay, aber.
Und so. Ja, ja.
Richtig, genau. Aber wie jetzt genau alles? Mhm. Und da höre ich mir gerade so viele Mythen an oder und lese auch dazu.
Ah, okay.
Das finde ich irgendwie ganz spannend.
Ja, geil.
Ich wollte das immer mal wissen, weil das war irgendwie so eine, also man hat das irgendwie so alles so ein bisschen da, aber auch nie so richtig. Und da mal so zusammenhängend eine Übersicht zu haben über,
so einen Stammbaum,
über diese ganze Mythologie, weil das ist ja so interessant, weil das ja immer noch, also uns begegnet das ja ständig.
Ja,
also klar. Irgendwie.
Klar. Also alleine den Namen, die es gibt.
Mhm. Die ganzen Namen. Also in ganz vielen Namen tauchen auf einmal Sachen aus. Und das sieht man dann, wenn man sich ein bisschen mit griechischer oder römischer Mythologie beschäftigt. Aha. Ah ja, okay, die Firma hat den Namen daher, die hat den daher abgefahren.
Naja, und das sind geile Geschichten auch, ne? Also es ist ja irgendwie schon.
Genau.
Es sind ja schon Geschichten, die die Zeit überdauern, weil sie einfach ganz viel Drama auch
super
haben.
Viel Drama.
Aber auch Komödie.
Super viel Drama und super weirde Stories teilweise. Also die haben sich da richtig kranken Scheiß ausgedacht, die Griechen. Und das fand ich, und es ist irgendwie, ja, und es ist ja sozusagen der Urstoff, das ist ja so uralt alles, also tausende von Jahren alt. Und man merkt dann teilweise, ach, abgefahren, das ist ja dann doch sehr aktuell. Zum Beispiel die ganzen Herkules-Sagen. Ja, also wir sagen ja Herkules zum Beispiel, ich wusste auch ganz lange Zeit, habe ich nicht gecheckt, das ist Herakles.
Herkulesaufgabe.
Herakles ist Herkules, das ist der gleiche. Der wird da manchmal.
Das wusste ich auch.
Ja, genau.
Ach, krass.
Ja. So, und der hat ja dann so, oh Gott, wie viele, also der muss ja dann so Aufgaben stellen, wie viele sind denn das nochmal? Die,
1000.
Nee.
4000.
Nee, so
12.
Eher so, ja, eher so 38. Die Größe.
30.
Ah, das weiß ich jetzt schon wieder nicht. Aber wie viel sind das denn nochmal? 12, genau. Ja, 12.
12.
Genau. Mhm. Und der musste 12 Aufgaben erledigen. Und dann habe ich festgestellt, krass, das ist wirklich wie ein, das ist eigentlich der Prototyp eines Adventure-Spiels. Also so diese ganzen Sachen, die wir, ne, also du, weiß nicht, Baldur's Gate oder Diablo oder so Rollenspiele halt, so, weiß nicht, das magische Auge oder so. Das schwarze Auge. Mhm. Also dieses, du bist ein Charakter und dann musst du so Fähigkeiten erwerben, um dann mehr und mehr und größere Monster zu töten. Das ist Herkules. Also Herkules hat dann, besiegt ein Monster, kriegt dann die und die Waffe, kann dann mit der Waffe wieder die oder hat die und die Fähigkeit. So, also das ist so total abgefahren, finde ich. Also er wirbt dann mehr und mehr Fähigkeiten, um dann X zu töten. Und dieses Spielprinzip ist ja quasi. Ja, ist ja irgendwie das Ding, oder nicht?
Ist eigentlich die griechische Mythologie, ja.
Ja. Okay, und das ist aber vor allem diese Herkules-Sage. Dieses mit der Hydra, er muss da zum Beispiel eine Hydra umbringen und so, ne? Das wird da tausend Sachen irgendwie machen. Und auch so Quests quasi. Das sind ja Quests.
Ja.
Ja, ist ja wirklich so. Also, ist wirklich so wie heute bei einem klassischen, sagt man Adventure oder nee, was ist denn das nochmal? Nicht Adventure, sondern, na, Rollenspiel halt.
PvP.
Ja, Pen and Paper, ja, genau, so. Oder
ja,
so.
Ja, genau.
Ja,
genau.
Ja, fand ich auf jeden Fall total interessant, dass ich gedacht habe, abgefahren, diese Idee ist einfach 4000 Jahre alt.
Ja, Wahnsinn. Hier im Dezember wolltest du die Geschichte erzählen, wie du abgezogen wurdest.
Habe ich das, Moment.
Und wir wollten eine Liste für nächstes Jahr machen.
Habe ich das nicht schon gemacht?
Ja, ich glaube, ist die Frage.
Das habe ich gemacht in einer der Live-Folgen.
Welches abgezogen du meinst?
Nein, in einer der Live-Folgen habe ich das erzählt.
Live-Folgen. Ja.
Das heißt, ihr Kommt dürft noch. Euch darauf freuen. Ich habe eine kleine, ich habe meinen Charme überwunden. Ich bin da relativ naiv an so eine Sache rangegangen und habe da sehr viel Geld für bezahlt und das war alles für den Arsch. Mhm. Und da dürft ihr euch drauf freuen. Diese Geschichte erzähle ich in einem der kommenden Live-Podcasts, die noch kommen werden. Wir haben noch, glaube ich, zwei Folgen offen.
Wir haben noch
zwei Live-Folgen. Und eine der zwei Live-Folgen werde ich das erzählen.
Mhm. Ja, und dann bleibt eigentlich nur noch über die 360-Grad-Vorsätzchen für das Jahr 2026 mhm. festzulegen.
Ja. Okay.
Sollen wir das heute machen oder sollen wir das nächstes Mal machen?
Also,
ich weiß ja nicht, ob du noch dringende Sachen auf deiner Liste hast.
Ja, Moritz, ja, habe ich.
Der politische Salon.
Hast du mhm. das mit Gießen mitbekommen?
Was, dass da jetzt die junge Alternative neu gegründet wurde?
Da wurde die junge Alternative neu gegründet und da hat die Polizei erstmal so ein paar Gegendemonstranten zusammengeknüppelt. Da gab es so Bilder.
Ja,
das ist klar. Die sind so, also wirklich so rennend, also haben die einfach zusammengeschlagen.
Ja.
So komplett grundlos.
Ja.
Wirklich komplett grundlos und Friedrich Merz hat dann nochmal gesagt, ja, also da würden ja so Rechtsradikale auf Linksradikale treffen. Wo man ihm sagen muss, nee, also.
Das ist
also sind ja Leute, die also sind einfach nur gegen Nazis.
Das ist ein Quatsch.
Das ist, es wäre ja, ganz genau. gut, wenn das der Standard ist.
Ja, das ist gar nicht so linksradikal, nee. Sondern das sind Leute, die sagen, naja, also da hat sich jetzt die junge Alternative, wie sie vorher hieß, das ist die Jugendorganisation gewesen von der AfD, die aber nicht mit denen wirklich verknüpft war, die, da war klar, okay, der Verfassungsschutz sagt, die sind absolut rechtsradikal. Ja. Deswegen haben die sich aufgelöst und machen jetzt so eine neue kleine Jugendorganisation von der AfD, die aber auch wirklich zur AfD gehört. Ja. Und wenn man sich anguckt, wer da so Mitglied ist, wer da so der Chef auch von denen ist, merkt man, das ist nicht weniger radikal als die junge Alternative. Das ist im Kern eigentlich noch radikaler als die Organisation, die abgeschafft wurde. Was natürlich einige demokratische Parteien oder Mitglieder dieser Parteien freut, weil also das macht ein AfD-Verbot, das ja einige Menschen fordern, wirklich noch doll einfacher. Weil wenn deine Jugendorganisation wirklich so absurd rechtsradikal ist, wie zum Beispiel der Vorsitzende dieser Organisation, also dann ist es ein kleines Geschenk, ehrlich gesagt.
Ja, absolut. Aber ich fand das irgendwie so krass nochmal, dass man, also muss ja echt nochmal sagen, das ist natürlich was, das sollten wir natürlich alle machen als Demokraten. Und da sind natürlich auch Leute, die konservativ sind, herzlich eingeladen. Und ich fand das dann in dem Zuge sehr gut und richtig und total, also es war ein sehr gutes Timing. Es gab dann vom Zentrum für politische Schönheit ein Denkmal von Walter Lübcke an der CDU. Die haben so ein Denkmal enthüllt, ich glaube wirklich aus Messing, also sieht sehr massiv aus. Und so eine große Statue von Walter Lübcke. Und Walter Lübcke war der damals in der sogenannten Flüchtlingskrise, also als damals irgendwann mehr Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind. So, wann war das? 2015 etwa ging das los.
2015,
der sich dann als, also der war CDU-Mitglied und der hat sich aber stark gemacht gegen Rechtsextremismus und hat gesagt, ey, wir müssen das irgendwie hinkriegen und so. Also war sozusagen.
Genau, das sind Menschen, die flüchten aus dem Krieg. Die müssen wir hier aufnehmen. Genau.
Genau. Und der ist getötet worden. Der ist getötet worden.
Ja, bei sich zu Hause ist
der erschossen worden. Und von Rechtsextremen. Und da will eigentlich die CDU, hüllt da immer noch so ein bisschen so den Mantel des Schweigens drüber, beziehungsweise, also die haben das schon bedauert und so ist ja nicht. Aber der ist jetzt auch irgendwie nicht so ein großer Held, weil Teile der CDU ja sehr fremdeln mit der Migrationspolitik von Angela Merkel. Und da irgendwie so als Erinnerung zu sagen, ey, Konservatismus, selbst Konservatismus kämpft gegen Rechtsextremismus. Mhm. Es gibt diese Menschen, da sich nochmal dran zu erinnern. Und dann finde ich das irgendwie so geil, dass Michel Friedmann, also das wirklich so, dass es ein Aufgebot gibt an einem wirklich sehr bürgerlichen Lager. Ja, der ehemaliges CDU-Mitglied ist, dem man jetzt wirklich nicht vorwerfen kann, irgendwie linksradikal zu sein, ja. Dass Michel Friedmann.
Friedmann für mich gar nicht
gar
linksradikal.
Nicht. Dass der sich hinstellt und sagt, ey Leute, und ehemaliges CDU-Mitglied, und sagt, ey, das ist wichtig, dass wir uns an den erinnern, und das ist wichtig, dass wir dieses Erbe verstehen, und dann sein Erbe ist, als Konservative sich dafür, für Menschlichkeit auszusprechen, das wäre dann das C in der CDU, eigentlich. Das ist wichtig, das finde ich irgendwie sehr, sehr gut. Und ja, das kann man nur noch mal sagen. Also diese, was ist los mit der Scheißpolizei? So, und da muss man auch noch mal sagen, was ist los mit der Scheißpolizei in Hessen, Alter? Also, das ist wirklich krass. Ja,
das ist,
also, ja, und ne, da gibt's bestimmt auch Nette. Natürlich gibt's da Nette bei der Polizei in Hessen, aber da gibt's offensichtlich ein grundsätzliches Problem bei der Polizei in Hessen.
Genau, das liegt nicht. Kann man sich zum Beispiel die Dokumentation, das Hamburger Gitter, gibt's auf YouTube, kann man sich angucken. Das behandelt den Polizeieinsatz in der G20-Gipfel in Hamburg und ist natürlich auch irgendwie Hamburg-spezifisch, greift aber auch ein bisschen, da werden Leute interviewt von der Gewerkschaft, aber auch Leute von der Polizeihochschule, das greift so ein bisschen auf, warum passiert das? Also warum passiert das, dass es eine Demonstration gibt und dann gibt es da ein Polizeiaufgebot und das knüppelt auf DemonstrantInnen ein. Also das ist ja nicht, das liegt ja nicht daran, dass die alle scheiße sind oder dass das alles komische PolizistInnen sind, sondern das ist ein strukturelles Problem. Und da wird so ein bisschen darüber gesprochen, okay, aber wie ist die Ausbildung? Wie werden die Leute ausgebildet für eine Demo? Was ist die Erwartungshaltung an eine Demo? Mit welchem Gefühl werden Leute aufgeputscht für eine Demo? Und das sorgt dafür, dass es immer wieder dazu kommt, dass eigentlich friedliche Demonstrationen einfach niedergeprügelt werden.
Ja, aber ich muss doch auch wirklich, also Entschuldigung, aber ich muss mich doch einfach schämen als Polizist, der in Hessen da auf diese Demonstranten einprügelt, wenn ich am nächsten Tag mir nochmal vergegenwärtige, was ich da gerade gemacht habe. Ich habe, weil ich das muss ich irgendwie Rechtsextreme schützen, okay. Aber muss ich die dann per Polizeiwagen chauffieren? Ist das wichtig oder kann ich nicht, weil es gibt einfach einen Spielraum, finde ich, als Polizei. Ja, also es gibt einen Spielraum, also ich habe eine Pflicht, die muss ich erfüllen, aber bei Erfüllung dieser Pflicht gibt es einen großen Spielraum, wie ich das ausfülle. Und ich muss doch sagen, okay, das sind Rechtsextreme, die wollen eigentlich diesen Staat abschaffen, die wollen die Demokratie abschaffen. Das heißt, ich versuche so wenig, wie irgendwie geht, für die zu machen. Ja, ich möchte nicht, dass die auf die Fresse kriegen. Ich bin dazu angehalten, dass die nicht auf die Fresse kriegen. Das muss ich irgendwie die körperliche Unversehrtheit. Alles andere nicht. Ich kann auch sagen, das ist hier gerade so gefährlich. Wir sagen die Veranstaltung ab. So, ja.
Genau, das gibt es nämlich auch, ne? Also, wenn ich mich zurückerinnere, ich war auf sehr, sehr vielen Märschen, wo das Ziel war, wir halten diese Strecke hier, die Nazis nehmen wollen, besetzt. Ja. Und wir gehen hier nicht weg. Und das gab es in Kiel, das gab es in Hamburg, das gab es in Berlin, gab es das auch. War ich auf Demonstrationen, wo die Ansage war, Leute, ihr müsst hier weggehen, die Nazis wollen hier durch. Und dann haben da die Leute gesagt, nee, wir gehen nicht weg. Und dann hieß es, ach so, ja gut, dann könnt ihr hier nicht durch. Und dann wurden die Nazis nach Hause geschickt, weil gesagt wurde, naja, wir können hier für eure Sicherheit nicht gewähren. Wir wollen jetzt auch nicht, die stehen ja nur.
Also das sind Leute, das sind Kinder. Da halt, das von dann der, prügeln wir die nicht das zusammen. Sind Leute, das kann man entscheiden.
Von der Kirche, dann, tut mir leid, Jungs, aber dann könnt ihr hier nicht langlaufen. Ja. Sorry. Das gab's auch als Ergebnis sehr oft.
Dann wachst du morgen auf und denkst dir, krass, ich habe jetzt hier eine Nazi-Demo, also eine Nazi-Kongress quasi verteidigt und hab auf Gegendemonstranten eingeprügelt, die friedlich da standen. Auf welcher Seite steht ihr eigentlich? Da wollte ich nochmal kurz nochmal loswerden zum Thema Gies. Also das ist irgendwie so, und ich finde, das gibt es in vielen Polizeistationen oder Polizeisituationen. Ich finde, da müssen sich echt so langsam alle zivilen Kräfte in Deutschland, die nicht links sind, entscheiden, zu wem gehöre ich eigentlich. Weißt du? Also du musst schon nochmal sagen, auch selbst voll. Kräfte, wo man sagen muss, also die meisten gehen jetzt wahrscheinlich nicht in die Polizei, um zu sagen, hey, ich komme sowieso aus der Antifa. Das ist für mich hier ein leichtes. Ich kenne das ja. Ja? So, das ist mir schon klar. Aber selbst diese Kräfte.
Aber ich kenne auch solche Leute.
Ja, natürlich gibt's auch. Natürlich gibt auch linke Polizei, aber das ist, glaube ich, eher selten. Ja, es gibt einen autoritären Chorgeist innerhalb der Polizei. So. Und, aber trotzdem, da kann man sich auch entscheiden. Auch wenn man nicht bei allem dabei ist oder so, kann man sich trotzdem entscheiden, wo gehöre ich dazu. Und ich finde, diesen Spielraum gibt's ja in ganz vielen staatlichen Stellen auch. Ne, also zu sagen, also wie sehr, kleine, weiß ich nicht, da gibt es einen kleinen AfD-Aufmarsch oder so, bin ich bereit, den zuzulassen oder nicht? Das sind doch so ganz kleine Stellschrauben, das kann man als Gesellschaft irgendwie schon bestimmen, zu sagen, okay, wo ist mein Bereich, wo ich Widerstand leisten kann? Auch als jemand, der vielleicht konservativ ist und nicht ultralinks oder so.
Ja, falls ich Widerstand leisten will. Also will ich jemandem in die Hände spielen oder jemanden unterstützen, der, weiß ich nicht, einer Rassentheorie anhängt? Oder denke ich mir, naja gut, ich bin Polizist, ich muss jetzt hier arbeiten, das ist mein Auftrag, aber vielleicht verweigere ich den Befehl, auf die zuzuprügeln. Also vielleicht mache ich es einfach nicht.
Das kann man machen. Also ich glaube nicht, dass da irgendein Polizist dann nachher, also was soll die Beschwerde sein?
Ne? Naja, ich glaube, wenn du, also ich kenne Leute, die festgestellt haben, naja, aber ich bin, also das ist das, gibt Polizeistellen, da ist das normale Vorgehen. Und wenn du derjenige bist oder diejenige bist, die sagt, nee, mach ich nicht mit, dann ist dein Arbeitsalltag von da an die fucking Hölle. So, das gibt es.
Ja. Ja, und das wäre schön, wenn das nicht so ist. Wäre nicht gut, wenn das nicht so ist.
Ja. das wäre wohl schön, wenn das nicht so ist.
Wollte ich aber kurz sagen. Ja, jetzt haben wir uns verquatscht.
Wir haben noch eine Sache nachzureichen. Das ist nochmal so ein Hinweis, den ich bekommen habe, den wir bekommen haben, eine Zuschrift, die ich sehr hilfreich finde. Es gab ein kurzes Feedback auf der Fritz-Homepage. Leute haben auf die Fritz-Homepage geschrieben und meinten, hallo Moritz, hallo Till, ich möchte gerne eine Information zum Thema Paartherapie dalassen. Erziehungsberatungsstellen bieten kostenfrei Paartherapie für Eltern an. In jeder Kommune gibt es solche Beratungsstellen, da sie vom Gesetzgeber als Pflichtangebot vorgehalten werden müssen. Leider ist das Wissen um diese Beratungsstellen in der Bevölkerung noch zu wenig präsent. Viele Grüße, vielen Dank für eure teure Arbeit, Tobias. Tobias, ich hatte keine Ahnung. Mhm. Das ist ja richtig geil. Vielen lieben Dank für den Tipp. Kann man sich mal informieren, wenn man irgendwie der Meinung ist, okay, wir brauchen irgendwie eine Paartherapie, dann gibt es das kostenfrei über Erziehungsberatungsstellen. Was ja auch der richtige Ort ist, ne? Weil du weißt, wenn das in der Beziehung bei Erwachsenen nicht funktioniert, dann leiden da vor allem Kinder drunter. Dann ist es sehr gut, dass der Staat sagt, naja gut, bevor sie richtig den Bach runtergeht, dann Leute, kommt ihr her, sprechen wir drüber. Braucht man sich nicht schämen, sich dahin zu gehen.
Also wahrscheinlich muss man da einfach nur Erziehungsberatungsstelle und dann den Ort, wo man wohnt, eingeben, ne? Im Internet.
Ja, wahrscheinlich. Ja.
Ja, Moritz, ist sonst noch was passiert? Ist sonst noch was los? Wir kommen hier, also.
Also wie gesagt, ich habe hier. Ich auch. Also, du hast es ja schon gesagt, ich habe hier auch wirklich, ich habe noch eine sehr, sehr lange Liste.
Wir haben hier richtig noch vor Weihnachten, bevor es auf Weihnachten zugeht, aber ihr kennt das ja auch, haben wir auch im Podcast noch richtig viel zu tun. Das heißt, klar, nächste Woche wird klar, wieder.
Noch einmal aufräumen.
Ja, also.
Ja, ich könnte noch mal so ein, zwei Bücher vielleicht empfehlen, weil Menschen ja jetzt schon anfangen zu sagen, oh, okay, wir müssen mal irgendwie, wir müssen
ja darf ich ein Buch empfehlen?
Geschenke machen und sowas. Ja. Ja, bitte, empfehle ein Buch.
Okay, also, es ist ein Buch, ich kenne die Autorin selber, die ist toll und die hat einen Nummer 1 Bestseller geschrieben in Italien. Der ist 200.000 Mal verkauft worden, ist Italienerin. Wahnsinn. Aurora Tamigio.
Ja.
Und das Buch, es gibt es jetzt auch endlich in Deutschland, ist seit 3 Wochen draußen, es heißt Der Mädchenname. So sieht's aus. Also jetzt, ich halte es hier einmal in die Kamera, das ist jetzt für Moritz eher. Und das kann ich sehr empfehlen. Der Mädchenname, es ist eine quasi Saga oder eine größeres Familienporträt über eine Italienerin. Das startet so ungefähr Ende 19. Jahrhundert. Und die macht super viel mit. Die kriegt Kinder, der Lebensweg der Kinder wird weitergezeichnet. Ich bin erst bei Seite 100, aber es ist so ein klassischer Roman, wo man so reingesogen wird. Und es ist fernab von irgendwelchen so Italien-Klischees, sondern es geht dann darum, um das Leben, vor allem auf dem Land, wie das war. Und man macht sich dann nochmal, man vergegenwärtigt sich nochmal, ach krass, das ist alles so kurz her. Also das ist gerade so 100 Jahre her, das ist quasi so ein Menschenleben her erst. Zugegebenermaßen ein langes Menschenleben, aber ein langes Menschenleben
langes
trotzdem.
Menschenleben.
Es ist nicht so weit weg. Woher, also wie Frauen da gearbeitet haben, wie auch das Leben auf dem Land war, so abgefahren. Viele konnten gar nicht lesen und schreiben. Dann gibt's irgendwann das Radio. Nach dem Krieg erst.
Ja, was eine
was komplett
Welt
wahnsinnig ist. Das heißt,
die Welt kommt zu dir.
Genau, auf einmal kommt die Welt zu dir. Vorher hörst du dann immer nur, es ist Krieg. Du kriegst das gar nicht mit. Also du bist da auf dem Dorf und manchmal hörst du das Krieg. Also du bist darauf angewiesen, was dir Leute dann in einem Wirtshaus erzählen. Und wenn, stell dir mal vor, wir wären heute darauf angewiesen, was Leute uns aus dem Wirtshaus erzählen. Da ist ja viel, Ausschuss dabei, ne? Das ist ja nicht so
wahrscheinlich
gut.
Wahrscheinlich also wenig mitbekommen und sehr eingefärbt wohl. Ja.
Genau. Und das ist irgendwie super schön geschrieben. Sehr, also es ist reingesogen. Also wenn ihr ein Buch haben wollt, so für Weihnachten zum Verschenken kann ich das nur wärmstens empfehlen. Es ist so, hat so 500 Seiten, also auch eine gute Länge. Der Mädchenname. So, das ist mein Tipp. Okay. Und völlig zu Recht, also wirklich der so ein Hit aus Italien der letzten Jahre.
Ja, werde ich mir auf jeden Fall angucken. Falls ihr irgendwie denkt, oh, ich weiß, ich will irgendwas lesen, was zum, auch so wie das, was mit mir jetzt wenig zu tun hat, aber was man auch gut verschenken kann, weil ich glaube, dass das den meisten Menschen gefällt. Es ist auch, es gibt diesen Preis, ne, vom unabhängigen Buchhandel, also das Lieblingsbuch des unabhängigen Buchhandels. Und das hat dieses Jahr gewonnen Beatrix Gerstberger mit dem Buch Hummerfrauen. Habe ich gelesen, ja, das glaube ich, das gefällt wenigen Leuten nicht. So, es geht um Hummerfischerei in Maine und um so ein bisschen so um verschiedene Leute da. Ist einfach nur gut geschrieben, es ist toll, es ist kann man sich von normal aus hinten durchlesen. Vielleicht hat aber auch jemand, nee, aber ich will dir jetzt was verschenken und nicht so richtig einen Roman oder so. So ein bisschen was, es gibt ja viele Männer oder auch viele Menschen, die gar nicht so Romane und Fiktion lesen, sondern eher so, ja, da muss auch ein bisschen was um was Faktisches gehen, über was erfahren. Dann kann ich empfehlen, Ausweichschule von Caleb Erdmann.
Ach!
Caleb Erdmann, kennen wir beide noch, hat früher auch Film gemacht. Hat ein zweites Buch geschrieben. Fantastisch. Es geht um den Amoklauf in Erfurt damals, weil Caleb zu der gleichen Zeit Schüler war an der Schule wo es diesen Amoklauf gab. Und es geht gar nicht, es geht auch ein bisschen um diesen Amoklauf. Es geht aber vor allem darum, dass er gerne ein Buch schreiben würde über diesen Amoklauf und merkt, dass er daran scheitert. Mhm. Er wollte einen Roman schreiben. Und schreibt dann ein Buch darüber, wie er ein Buch schreiben will über diesen Amoklauf. Und das Buch ist fantastisch. Kann man sich taufen, kann man sich durchlesen, kann man sehr gut verschenken für so Leute, die keine Fiktion lesen wollen, aber trotzdem auch nicht nur Autobiografien mögen. Mhm. So, alle anderen Tipps nächste Woche, weil ich das ein bisschen was verknüpfen möchte, weil ich noch nach neuen Büchern suche. Darüber nächste Woche mehr. Dazu dann unsere Vorsätze für das Jahr 2026.
Nicht
Leute,
so viel Ankündigung. Moritz, gewöhnt euch jetzt daran, machen wir, lass uns jetzt nicht so einen Ausblick geben aus nächstes Mal.
Die müssen wir machen. Diese Vorsätze müssen wir machen.
Okay, das müssen wir machen, das auf jeden Fall. Aber wir kündigen jetzt nicht zu viel an, weil wir neigen dazu, das alles zu vergessen. Deswegen sagen wir, nächste Woche wieder, gucken wir mal, ne? Aber das mit den Vorsätzen, da versuchen wir dran zu denken. Bis dann, tschüss.
Tschüss.
Fritz ist eine Produktion des RBB.